Hallihallo und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe des Active Amputee Podcast, einer Show von Amputierten für Amputierte. Eine Show, die informiert, die inspiriert und die Mut zum Ausprobieren macht. Eine Show randvoll gefüllt mit allem, was Amputierte für ein aktives und erlebnisreiches Leben brauchen. Mein Name ist Björn Eser und ich bin der Gründer von und der Macher hinter The Active Amputee. Ja, und heute hört ihr Episode Nummer 14 und bei Episode Nummer 14 geht es um Osseointegration. In der englischen Version des The Active Amputee Podcasts ging es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder um Adjustability, das heißt um gut passende Schäfte und wie man diese erreichen kann. Deswegen will ich mich auch heute ein wenig mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn auch nicht direkt mit neuen Schäften und wie diese gut passbar gemacht werden, sondern mit einem anderen Thema, was diesem jedoch sehr nahe kommt. Vielleicht ein paar Worte vorneweg. Ganz häufig liegt der Schwerpunkt bei Diskussionen rund um Oberschenkelamputationen ja auf diesen High-Tech, High-End, supermodernen, hochkomplizierten und damit auch häufig sauteuren Prothesen. Also da ist das Reonie, da ist das Genium, da ist das Genium X3, da ist das Celec und da sind sehr ähnliche Optionen, die man so hat. Was hierbei häufig vergessen wird, ist, dass natürlich auch das beste Knie nichts taugt oder nur sehr wenig genutzt werden kann, wenn die Verbindung zum Körper nicht das hergibt, was wir so brauchen. Also wenn der Schaft nicht richtig sitzt. Und bei manchen ist da auch nach vielem Hin und Her und auch bei sehr, sehr guten, sehr erfahrenen und sehr passionierten Orthopädietechnikern und Technikerinnen irgendwann Schicht im Schacht sozusagen. Und deswegen ist das Thema Osseointegration in der letzten Zeit immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Deswegen heute ein wenig was zum Thema Osseointegration. So, was bedeutet eigentlich Osseointegration? Fangen wir doch mal ganz vorne an. Also, Osseointegration wird von den beiden Begriffen Os für Knochen und Integration für Vervollständigung abgeleitet. Darunter versteht man bei Amputierten eine Methode zur direkten Prothesenverankerung im noch vorhandenen Knochen. Da wird also gar kein Schaft gebraucht. Sie wird auch als Endo-Exoprothetik oder als transkutanes osseointegriertes knochengeführtes Prothesensystem bezeichnet. Also wenn ihr irgendwo TOPS für transkutanes osseointegriertes Prothesensystem seht, dann ist das genau das, wovon wir sprechen. Das Verfahren kann nach Amputation am Ober- oder Unterschenkel oder bei Oberarmamputierten angewendet werden. Vorbild für diese Methode ist die Zahnimplantologie. Daher kennt man das auch schon etwas länger. Dabei wird ein Implantat im verbliebenen Knochen verankert. Dieses ragt durch die Haut nach außen. Das muss man wissen, das ist eventuell etwas spooky. Die Verbindung zur Prothese wird dann an diesem nach außen geführten Teil des Implantates vorgenommen. Durch die besondere Oberflächenstruktur des Metallimplantats kann der Knochen in dieses einwachsen und es somit stabil mit dem Knochen verbinden. Das Verfahren der Osseointegration kommt in der Regel nicht als erste Versorgung nach einer Amputation zur Anwendung, sondern eher, wenn übliche, weichteilgeführte Schaftsysteme aus verschiedenen Gründen kein zufriedenstellendes Versorgungsergebnis ermöglichen. So, damit haben wir einmal ganz grundlegend geklärt, was ist eigentlich eine Osseointegration? Als nächstes nun die Frage, für wen ist diese Methode geeignet? Prinzipiell ist die Osseointegration für alle Altersgruppen von Amputierten geeignet. Meist entscheiden sich Menschen für diese Methode, die nach Jahren oder sogar Jahrzehnten der nicht zufriedenstellenden Versorgung mit weichteilgeführten Schaftsystemen, beispielsweise wegen starker Volumenschwankungen am Stumpf, wieder mehr Mobilität und Teilhabe an Aktivitäten des täglichen Lebens gewinnen wollen. Was sind vermeintliche Vorteile einer Endo-Exoprothese, also einer Osseointegration? Im Vergleich zu konventionellen weichteilgeführten Schaftversorgungen bietet die Osseointegration einige Vorteile. Hierzu zählen unter anderem eine freiere Beweglichkeit, weil kein Schaft verwendet wird, der das Bewegungsausmaß limitieren kann. Eine direkte Kraftübertragung vom eigenen Knochen über das Implantat auf die Prothese. Dadurch ein geringerer Energieaufwand, vor allem beim Gehen. Ein effektiver Einsatz der benötigten Muskulatur durch die direkte Kraftübertragung, ein sehr guter Tragekomfort, häufig auch ein besseres Gangbild aufgrund der direkten Kraftübertragung und eine dadurch verbesserte Körperwahrnehmung. Volumenschwankungen im Stumpf wirken sich nicht mehr auf die Passgenauigkeit der Prothese aus. Es bilden sich keine durch Reibung, durch Hitze oder Schwitzen im Schaft bedingte Hautirritationen, keine Blutergüsse oder offene Stellen mehr. Soweit also erst einmal die Vorteile. Wie sieht es nun aber mit Nachteilen aus? Da das Implantat durch die Haut nach außen dringt, besteht immer die Möglichkeit einer Infektion an der Austrittsstelle. Dieses Risiko kann durch entsprechende Hygienemaßnahmen natürlich minimiert werden. Ausgeschlossen werden kann es aber nicht. Eine Infektion kann eine Lockerung des Implantats mit sich bringen. Schlimmstenfalls muss das Implantat entfernt und der Stumpf gekürzt werden, um die Infektion zu heilen. So, jetzt haben wir gerade schon von den Hygienemaßnahmen gesprochen. Wie sehen diese und wie sieht die tägliche Pflege nach einer Osseointegration denn eigentlich aus? Die Durchtrittsstelle der Prothese durch die Haut am Stumpfende braucht besondere Pflege. Das haben wir gerade schon erwähnt, damit es dort nicht zu Entzündungen kommt. Hierfür reichen in der Regel 10 Minuten pro Tag aus. Der Bereich sollte 2 oder 3 Mal pro Tag mit Wasser gereinigt und in Anschluss mit einer Hautschutzcreme ohne Zusätze wie Parfums oder ähnlichem eingecremt werden. Das war's dann auch schon. Wie sieht die Rehabilitation nach der Amputation und nach der ursprünglichen Operation nun aus? Für die Operation eines transkutanen, osseointegrierten Prothesensystems wird in der Regel ein zweizeitiges Vorgehen gewählt. In einer ersten Operation wird das Implantat im Restknochen verankert und die Haut wieder verschlossen, so dass der Knochen zunächst in das Implantat einwachsen und sich stabil mit diesem verbinden kann. Nach ungefähr 6 Wochen wird in einer zweiten Operation der transkutane Übergang geschaffen, so dass das Exomodul mit dem Implantat verbunden werden kann. Da gibt es nun verschiedene Nachbehandlungsschemata für die Rehabilitation nach einer Osseointegration. Hier wird exemplarisch eine Möglichkeit der Nachbehandlung für Oberschenkelamputierte aufgezeigt. Zeitangaben variieren natürlich sehr individuell, je nach Heilungsverlauf und Stabilität des Implantats im Knochen. Wenn die Weichteilgewebe gut verheilt sind, also ca. 4 bis 6 Wochen nach einer zweiten Operation, wird mit einer Teilbelastung begonnen. Hierzu wird eine kurze Trainingsphase mehrmals täglich auf einer Personenwaage axial, das heißt also im Verlauf der Beinachse, so weit belastet, wie es erlaubt ist. Das sind zu Beginn oft 20 Kilogramm. Zusätzlich werden das Bewegungsausmaß der Hüfte und die Kraft der gesamten Muskulatur mit Hilfe von Übungen ohne axiale Belastung trainiert. Die axiale Belastung mit der Kurzprothese wird wöchentlich oder zweiwöchentlich gesteigert, bis die Vollbelastung erreicht ist. Das Training mit der normalen Prothese startet ungefähr 3 oder 4 Monate nach der zweiten Operation. Wie gesagt, hier gibt es individuelle Abweichungen. Dabei sollte die Prothese zunächst nur stundenweise getragen und die Tragezeit dann langsam gesteigert werden. Außerdem wird zunächst die begleitende Verwendung von Unterarm-Gehstützen empfohlen. Ungefähr 4 bis 5 Monate nach der zweiten Operation kann dann die endgültige Prothese ganztägig getragen werden. Letztendlich entscheidet natürlich der individuelle Heilungsprozess, der auch über Röntgenbilder beurteilt wird, ab wann denn eine Vollbelastung der Exo-Endoprothese ohne Gehstützen erlaubt und sinnvoll ist. So, seit wann gibt es dieses Verfahren? Also schon in den 1960er Jahren wurde in Schweden im Bereich der Zahnimplantologie mit osseointegrativen Verfahren gearbeitet. Dr. Branemark aus Schweden war der Erste, der im Jahr 1990 einen beidseitig Oberschenkelamputierten mit einer Endo-Exoprothese versorgte. 9 Jahre später wurden in Lübeck zum ersten Mal ein Patient mit dem von Dr. H. Gründey entwickelten System einer Endo-Exo-Femoprothese versorgt. Dieses Verfahren aus Lübeck und die Weiterentwicklung von besagten Dr. H. Gründey werden heute weltweit angewendet. Wo liegen die Grenzen der Osseointegration? Der große Erfolg der Osseointegration in den letzten Jahrzehnten ist auch darauf zurückzuführen, dass in jedem Einzelfall individuell sehr sorgfältig entschieden wurde, ob besagte Person für eine osseointegrative Versorgung geeignet ist oder eben nicht. Damit der Amputierte eine informierte Entscheidung treffen kann, benötigt er ausreichend Informationen. So gibt es beispielsweise zwei unterschiedliche Arten der Osseointegration: ein Schraubverfahren und ein sogenanntes Pressfit-Verfahren. Beim Schraubverfahren wird das Implantat in den verbliebenen Knochen eingeschraubt. Das gibt der Name ja schon her. Beim Pressfit-Verfahren wird das Implantat, ähnlich wie bei einem künstlichen Kniegelenk, in den Knochen gepresst. Das Pressfit-Verfahren ist weniger kostenintensiv und die Rehabilitation geht in der Regel schneller. Entscheidend wichtig ist es, von Beginn an, also auch schon in der Entscheidungsphase, alle beteiligten Disziplinen mit einzubeziehen. Hierzu gehören Ärzte und Ärztinnen, genauso wie Physiotherapeuten und Therapeutinnen, Orthopädie-Mechaniker und Mechanikerinnen. Nur so kann auch postoperativ das bestmögliche Ergebnis erzielt werden. Grenzen sind in der Osseointegration momentan noch bei Amputierten mit Diabetes mellitus, also der Zuckerkrankheit, und anderen Gefäßerkrankungen gesetzt. Diese Diagnosen gelten momentan noch als Kontraindikation für den Einsatz osseointegrativer Verfahren. Bei Durchblutungsstörungen besteht die Gefahr, dass das Implantat nicht fest in den Knochen einwächst. Diabetiker und Diabetikerinnen haben generell ein höheres Infektionsrisiko. Deshalb kommen beide Gruppen momentan noch nicht für die Osseointegration in Frage. Bei bekannter Osteoporose gilt es ebenfalls, Risiken und Nutzen sorgfältig gegeneinander abzuwägen und erst dann eine Entscheidung zu treffen. So, jetzt haben wir einiges von der Theorie gehört, jetzt wollen wir doch mal schauen, was Anwender und Anwenderinnen sagen. Vor einiger Zeit hatte ich ja hier auf dem Blog einen Bericht von Pietzke aus Holland, die sehr begeistert ist von der Integration, das auch schon länger hat. Und jetzt wollen wir doch mal hören, was Pietzke zu sagen hat. Pietzke ist leider nicht direkt hier, deswegen werde ich das mal zusammenfassen. Also, wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit, mich mit Pietzke aus den Niederlanden über ihr Abenteuer Osseo-Integration auszutauschen und bin ihr sehr dankbar für die Einblicke, die sie mir gewährt hat. Ich fragte sie, was sie mit anderen Amputierten teilen möchte, die sich fragen, ob die Osseo-Integration eventuell auch für sie ein Gamechanger sein können. Hier einiges von dem, was sie mir mit auf den Weg gab. Also, Pietzke sagt, das Wichtigste, was ich anderen Amputierten mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es ein großartiges und großes Abenteuer und jede Träne wert war, weil es mir 90% der Frau zurückgeben konnte, die ich vorher war. Und zusammen mit meiner Familie kann ich das, wovon ich träumte, möglich machen. Dabei verschweigt sie in unserem Austausch durchaus nicht die Herausforderungen, die für sie mit diesem Abenteuer verbunden waren und auch heute noch sind. Hier dann also nochmal Pietzke im Originalton. Ich habe etwa 4 Monate lang 2 Tage pro Woche 3 Stunden lang die Reha besucht. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um meine Muskeln in meinem amputierten Bein so zu stärken. Dieser Teil war sehr schmerzhaft und hat mich auch viel Energie gekostet. Obwohl ich 3 Jahre lang 2-mal pro Woche trainiert habe, waren die Fortschritte schwer zu erkennen, weil einfach das Gesamtbild noch nicht da war, sagte Pietzke ganz offen. Die Wundversorgung ist für sie kein großes Thema. 2-mal täglich 5 Minuten, das sei alles. Eine Infektion hatte sie auch noch nie. Auf meine Frage, ob es für sie oder für ihre Familie irgendwie befremdlich war oder auch heute noch ist, dass an ihrem Stumpfende jetzt dauerhaft ein Metallteil herausragt, sagte sie: Diese Tatsache, dass ein Metallteil außerhalb meines Körpers sichtbar ist, hat keines meiner Kinder erschreckt. Sie waren sogar sehr neugierig und stellten viele Fragen, was ein gutes Zeichen war. Denn so sah ich, dass meine Kinder keine Angst hatten, sondern sich sehr für mich und auch zusammen mit mir freuten. Mein Mann, der natürlich schon mehr Verständnis für das hatte, was da passierte oder was in Zukunft passieren würde oder passieren könnte, der war da etwas besorgter, aber ebenso enthusiastisch, da er mit mir zusammen das größere Bild und das erhoffte Gesamtziel sah. Es war klar, wir würden wieder mehr unternehmen können, ich wäre wieder eine zufriedenere Partnerin und wir könnten wieder Dinge machen, die wir lange Zeit vermisst hatten. Aber ich will auch ganz ehrlich sein, ich war total erschrocken, als ich mein amputiertes Bein zum ersten Mal nach der Operation sah. Ich war verwirrt und ich brauchte erstmal einen Moment für mich, weil ich zu viel Angst hatte, hinzuschauen. Nach einer halben Stunde oder so schaute ich wieder hin und verstand besser, wie das Ganze ablaufen sollte. Endlich sah ich ein neues Leben vor mir. Zuletzt fragte ich Pietzke noch, was denn der größte Gewinn seit der Osseointegration sei. Hier ihre Antwort: Was ich gewonnen habe, ist meine eigene Freiheit. Ich brauche keine Hilfe von anderen mehr. Ich kann meinen Tag selbst gestalten und ich bin endlich die Frau, die ich immer war. Wenn ihr mehr über Pietzke und die Osseointegration, ihre enormen Wanderungen und ihre sehr positive Lebenseinstellung lesen wollt, dann schaut euch mal den Blog-Eintrag von vor einigen Monaten an. Ein weiterer Anwender, den ich hier zu Wort kommen lassen will, ist Andreas. Andreas ist aus Deutschland und vielen von euch vielleicht von Instagram als Bionic Pilgrim bekannt. Also hier auch ein paar Originaltöne von Andreas. Es ist einfach schön, wenn nun mein Körper oder mein Trainingszustand mich limitieren und nicht wie früher mein Stumpf oder mein Schaft. Das sagt Andi am Ende unseres Austausches. Andi liebt es, ein aktives Leben zu führen, auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein, Fahrrad zu fahren oder mit der Vespa unterwegs zu sein. Mit seiner früheren Schaftprothese war das alles nur sehr bedingt und oft überhaupt nicht möglich. Ich fragte ihn, was ist denn nun der größte Gewinn für dich, seit du mit einer Osseointegration versorgt bist? Seine Antwort: Es sind lauter Kleinigkeiten, die das Ganze ausmachen. Ich kann die Prothese den ganzen Tag wie ein langes Bein tragen, auch im Büro. Der Sitzkomfort ist so viel besser. Mit Schaft war das Sitzen unbequem, sodass ich die Prothese im Büro meist ausgezogen habe. Das Schaftsystem hat nie wirklich zu mir gepasst. Ich kann jetzt beim Wandern einfach Pausen machen, mich hinsetzen, wieder aufstehen und weiterlaufen. Mit Schaft war das so oft nicht so einfach, weil die Prothese nach einer Pause nicht mehr richtig saß. Schwierig ist die Nachsorge. Das System Osseointegration ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Im Umkreis von Andis Wohnort zum Beispiel macht keiner eine Endo-Exo-Versorgung. Ärzte und Ärztinnen, Orthopädietechniker und Orthopädietechnikerinnen haben oft keine Erfahrungen damit. Auch sein Techniker musste sich erst einarbeiten. Hier nochmal Andi im Originalton. Das führt aber auch dazu, dass alle Beteiligten sehr interessiert sind und das beste Ergebnis rausholen wollen. Und man hilft sich in der Community. Da kennen sich irgendwie alle und geben sich gegenseitig Tipps. Die Reha nach einer Osseointegration dauert länger als nach einer Amputation für eine klassische Schaftversorgung. Das muss klar sein. Die Operation findet in 2 Schritten statt. Die Belastung wird langsam raufgefahren. Ein halbes Jahr dauert es ungefähr, bis es soweit ist, dass die Alltagstätigkeiten ohne Stützen wieder möglich sind. Andi ist alles in allem sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis seiner osseointegrativen Versorgung. Sein Ziel ist es, weitere Strecken gehen zu können, gerne 500 Kilometer und mehr. Dafür trainiert er gerade. Hier noch einmal Andi im Originalton. Wenn das klappt, wäre es fast zu schön, um wahr zu sein. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Gut, soweit zum Thema Osseointegration und ich werde schauen, dass ich auch in nächster Zeit häufiger darüber berichte, weil das doch ein sehr spannendes Thema ist. Und ich schaue, dass ich vielleicht Andi oder auch andere Leute hier mal in den Podcast kriege, dass sie von ihren Erfahrungen ganz persönlich hier berichten können. Soweit jetzt erst einmal von mir und das war's dann auch wieder für heute. So, ich hoffe, euch gefiel die Show. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Active Amputee Podcast auf Deutsch gleich abonniert, damit ihr auch in Zukunft keine der neuen Episoden verpasst. Und es wäre wirklich klasse, wenn du mir eine Wertung oder einen Kommentar auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du deine Lieblingspodcast hörst, hinterlässt. Schon mal besten Dank. Das hilft, damit auch andere diese Show finden können. Wenn du mehr über den Active Amputee erfahren willst, dann findest du hunderte von Artikeln voller Tipps und Tricks unter www.theactiveamputee.org. Das ist www.theactiveamputee.org. Wie ihr wisst, ist das der englische Originaltitel meines Blogs The Active Amputee. Frei übersetzt heißt das ungefähr so viel wie trotz Amputation aktiv sein. Wir hören ganz bestimmt zur nächsten Episode wieder voneinander. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Björn von The Active Amputee.